Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer und wie Wolfgang Back sagt, die kleine Gruppe der Zuschauer.
Super, das sind, super.
Ja, habe ich doch gut gemacht,
ja.
Oder?
Ja.
Ich lerne ja von dir. Ja, ein schöner Tag, denke ich mal. Das Wetter ist gut. Denn Ende April haben wir immer gutes Wetter. Und wo es nicht so ist, das kommt dann zu Ihnen. Wir haben...
Bis wie das Morgenmagazin, wo wieder Wetterbericht.
Ja, ganz genau so.
Ja.
Der Wetterbericht sagt doch nichts anderes als die alte Bauernregel. Wenn der Hahn kräht auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder es bleibt, wie es ist.
Also und mich würde Folgendes mal reizen. Und zwar haben wir so viele Wetterschauen im Fernsehen im Archiv liegen. Da würde bestimmt zu jedem Tag im Jahr eine passen.
Ja, bin ich ganz, ganz sicher.
Das könnte man so ein kleines KI-Programm schreiben.
Ja.
Such mir das raus, was passt. Braucht ja, man nichts mehr neu zu produzieren.
Ich will ja einen Wetterbericht und eine Wettervorhersage und keine Wetterschau, die mir zeigen, wie gekocht wird, wie Spargel gestochen wird, die bei jedem Hochwasser bis zu den Knien im Wasser stehen und im Winter unter herabstürzenden Schneemassen diese albernen
Mist. Warum tun die sich das an?
Ich weiß es nicht.
Ja,
das sind
okay.
Einfach nur. Ja. Aber gut, das ist nicht unser Thema. Also, es geht eigentlich los mit M-Dollar. MS. Microsoft meine ich da. Mir ist da eine Zeitung in die Hand gefallen.
Ich lese die gerade.
Ein Wurstblatt, muss ich ja eigentlich sagen. Das ist
nein.
Beilage für die Welt, steht da, glaube ich, dabei.
Es ist eine Initiative IT-Fitness. Und da drin wird beschrieben, dass wir das alles brauchen. Dass wir immer mehr qualifizierte Leute in puncto IT benötigen, dass
Richtig.
Das Interesse daran aber immer mehr abnimmt.
Falsch.
Wieso?
Ja, wir brauchen mehr, das ist richtig, aber
ja?
das Interesse abnimmt, das ist einfach falsch.
Das
bildet
hier,
sich irgendjemand ein.
Nein, das ist hier eine Kurve gemalt. So. Mhm. Und jetzt kommt man ja dazu, dass man jetzt mal das persönliche Wissen abfragen will, wo man auch einen Online-Test machen kann. Und das sind nun Fragen von schwerwiegende Fragen, die da gestellt werden, die Microsoft sich ausgedacht hat. Ich mache mal die erste Frage. Hier drei Beispielfragen. Erste Frage. Die Arbeitsgeschwindigkeit eines Computers wird vor allem durch einen Faktor entscheidend beeinflusst. Welcher Faktor ist das?
Ist nicht ein Faktor. Na gut, okay.
Warte doch mal ab. Genug Festplattenspeicher?
Naja, gehört dazu, aber eigentlich nicht.
Grafikkartenspeicher?
Absoluter Quatsch. Es sei denn, ich will Spiele machen, dann hat das einen Einfluss darauf.
Oder jetzt kommt es. Die Mikroprozessorgeschwindigkeit.
Was ist denn das?
Oder
wie schnell der über die Autobahn transportiert
oder,
wird. Aber meinen die die Taktfrequenz vielleicht? Ach so, deswegen
nein.
IT-Initiative,
ja.
damit wir verblöden.
Ja. Die Mikroprozessorgeschwindigkeit. So. 400 Watt Netzteil.
Ja, das ist wichtig, ja.
52-fach CD-ROM-Geschwindigkeit.
Was ist denn eine 52-fach CD-ROM-Geschwindigkeit? Also hör mal, irgendwo müssen die doch, es tut mir leid, aber jemand, der solche Mitarbeiter hat, die so einen Mist schreiben, solche Knallköpfe im Unternehmen, also sowas tut mir wirklich leid.
So, komm, zweite Frage, die
Ach so.
Ist super. Ist es möglich, mehrere Grafiken in Excel zu importieren?
Ja,
ja oder nein?
Wenn man in Kauf nimmt, dass Excel abstürzt, ja.
Ist das so?
Manchmal schon. Ist mir schon öfter passiert.
Na gut, die dritte Frage, die ist also jetzt
ja,
schwer,
los.
Sehr
mach,
schwer.
Mach.
Sie möchten ein Programm ausführen, welches nicht im Startmenü eingetragen ist.
Was ist denn ein Startmenü?
Kennst du doch.
Was? Ach so, Moment mal.
Ja.
Aha.
Über welchen Menüpunkt können Sie es dennoch aufrufen? Start ausführen? Start suchen, Start Hilfe, Start Programmstart.
Also Frage gilt nur für Microsoft. Das ist aber doch IT. Warum kommt denn nur Microsoft Fragen?
Die gilt doch nur für XT. Ich habe heute Morgen noch Start ausführen bei Vista gesucht.
Und?
Das gibt's nicht.
Mann, sind die doof. Wer schreibt denn so einen Mist? Guck doch mal nach, wer diesen Mist schreibt. Hör mal, da ist doch die Frau Bundeskanzlerin.
Ja, die Kanzlerin gab den Startschuss. Also die ist doch Physikerin. Also
die macht sich zum Büttel für Microsoft, so wie das ist.
Und vor allen Dingen, die hat doch mit solchen Fragen wahrscheinlich nichts zu tun, mit so einem Blödsinn da.
Nicht so wirklich.
Was man da macht. Microsoft, Bitkom ist dabei, Bundesagentur für Arbeit. Das sind die alle, die Geld gezahlt haben. Cisco ist dabei, ZDH, State Street, Randstad und die Bahn.
Aha, und
hat das auch unterstützt.
Und wer ist verantwortlich dafür?
Verantwortlich Microsoft Deutschland.
Na toll. Ich bin begeistert. Also wieder ein neues Schmierblatt, welches uns dressieren will, nur noch Microsoft-Produkte zu kaufen, und zwar unser ganzes Leben lang. Das hat mit IT-Ausbildung nichts zu tun. An alle Verantwortlichen, hört auf mit diesem Mist. Sucht euch Berater, die sachlich und seriös sind, und lasst euch nicht von dieser Industrie, von dieser Wirtschaft kaufen und verbreitet irgendwelche Meinungen, die nur einem dienen, nämlich Microsoft noch reicher zu machen.
Und nicht nur Meinungen, also damit kann man nicht reicher werden mit so einem Blödsinn. Das fällt doch eigentlich dem Dümmsten auf, dass das dumme Fragen sind.
Es gibt einen Bereich, da ist Microsoft nicht so ganz glücklich.
Ja, ja, ja.
Die haben ja ihren Windows-Explorer, nee, Explorer heißt der ja in Wirklichkeit.
Ja.
Firefox läuft dem so den Rang ab.
Ja, also ich sehe das bei uns in unserem Internet, wenn ich da nachschaue in der Statistik, mit welchem Browser kommen die Leute denn an, dann sind das mittlerweile 85% Firefox.
85%.
Das ist unglaublich. Mhm,
ganz heftig.
Und der Internet Explorer ist auf 8% runtergegangen.
Mhm.
Und dann haben wir dann noch 2% Opera und Sahara, und der Rest verteilt sich so ein bisschen so auf die Prozentzahlen.
Ja, was ist eigentlich passiert, wenn man das mal so Revue passieren lässt? Ich glaube, vor 9 Jahren war es, da hat Microsoft es ja geschafft, Netscape kaputt zu machen. Netscape war ja so der erste Browser, mit der Erfolg hatte, und nachdem Microsoft gesehen hat, dass sie Erfolg haben, haben sie dann ihren Explodierer gebracht, den haben sie ins Betriebssystem reingeknotet und haben
ihn kostenlos gemacht. Das war's ja. Denn Netscape kostete ja Geld. Ja.
Und haben jeden das Ding da untergeschoben und haben damit ein anderes, meiner Meinung nach gutes Produkt wirklich kaputt gemacht.
Ja, und das war der Marc Andreessen, ich habe den selbst kennengelernt, der hat eine Rede gehalten, irgendwo in Kalifornien war das, dem Jungen, den konnte man nicht zuhören, der hat so schnell gesprochen, da habe ich gar nichts von verstanden, also nun war der Netscape, war ja genauso schnell.
Ja,
Und der Explorer hat dann tatsächlich versucht, den Netscape an die Wand zu spielen, und eben durch das Einsetzen innerhalb des Betriebssystems ist ihm das auch relativ gut gelungen, und selbst es gab ja da auch Gerichtsverhandlungen, die da darauf hinwiesen, dass man das gar nicht wegmachen kann. Und da war ja ein Richter, glaube ich, der hat das gezeigt, dass man es nicht wegmachen kann, obwohl Microsoft behauptet hat, man könne das trennen vom Betriebssystem. Und und dann wurde plötzlich, nachdem Netscape da bitterbös in die roten Zahlen gefahren ist, wurde plötzlich ein neues Projekt entwickelt aus den alten Netscape-Leuten heraus.
Ja, die Netscape haben ja dann bei ihrem Sterbegesang den Code für den Browser offengelegt. Die haben ja Open Source daraus gemacht, haben gesagt, ihr könnt ihr alle machen damit, was ihr wollen. Und das war eigentlich dann die Geburtsstunde für eine neue Generation.
Ja, und da gibt es aus dem Jahr 1997 gibt es da ein Bild mit Bill Gates und mit der Bildunterschrift Browserkrieger, Microsoft-Chef Bill Gates 1997.
Da war er glücklich, ja.
Wurde so richtig als Krieg aufgefasst. Ja. Wir kämpfen gegen Netscape. Und daraus kam nun der neue Gewinner aus dieser Netscape-Entwicklung heraus. Und der heißt nun Firefox.
Ja, und das finde ich eigentlich ganz gut. Firefox ist um Klassen besser, immer noch. Ist von der Funktionalität her besser, denn Microsoft hat ja erst kürzlich erkannt, dass man da verschiedene Tags aufmachen muss und nicht verschiedene Browser laufen lassen muss. Und viele andere Funktionalitäten, die sind einfach wirklich gut. Und ich finde es wirklich tief befriedigend, dass ein Open-Source-Projekt, eine Sache, wo jeder reingucken kann.
Ist aber kein richtiges Open-Source-Projekt.
Ja, ein richtiges nicht, aber das gewinnt gegen einen solchen Riesen wie Microsoft, der versucht hat, das mit Gewalt den Leuten unterzuschieben.
Und warum gewinnen die? Weil es Menschen sind, die es benutzen, und wenn die Menschen die Chance haben, was Besseres irgendwo zu benutzen, dann benutzen sie es auch.
Ja, das finde ich gut. Das ist wirklich das Bessere.
Und es geht sogar so weit, dass Angestellte hingehen können mit ihrem Chef reden, wo eine Microsoft-Oberfläche da ist, dürfen wir nicht den Mozilla Netscape installieren.
Ja.
Und oftmals wird gesagt, ja, bitte, mach das doch.
Ja, und die Software ist ja betriebssystemübergreifend. Eine Sache noch, viele Leute haben Geld gespendet, damit man Firefox Werbung machen kann für Firefox in Zeitungen.
Ganze Seiten hat man kaufen können.
Und das sind Leute gewesen, die sind einfach vom Produkt überzeugt und haben gesagt, wir haben zwar nichts dafür bezahlt, aber wir spenden Geld, damit Werbung gemacht wird. Finde ich riesig. Also das ist eine Sache, die gefällt mir sehr, sehr gut. Es gibt ja noch was anderes, was Microsoft ärgert, das ist Linux. Und Linux ist ja in den Schulen immer so ein bisschen unterbelichtet.
Nee, hallo. Wir haben auch mal eine Sendung gemacht, dass Microsoft sich ja jetzt mit Linux irgendwo vertragen will. Die haben ja Teile gekauft von einer Linux-Distribution. Und es hieß ja auch, das wird nicht mehr lange dauern, da kommt das Betriebssystem zweierlei, kommt zu uns. Einmal Linux links herum und einmal Microsoft Vista. Dass oder
beide gleichzeitig auf dem Rechner laufen können.
Und dass man umschalten kann aus dem einen ins andere. Hast du schon was von gehört?
Nein, noch gar nicht.
Das aber das hieß doch so.
Es hieß auch mal, muss man da ganz klar sagen, dass Microsoft die Source von Windows offenlegen wollte, diese 5 Milliarden Zeilen oder so etwas. Und was ist denn daraus geworden? Also es hat viele Ankündigungen gegeben. Und ja, aber ich denke, wir sollten einfach mal mit einem Lehrer sprechen, der tagtäglich damit zu tun hat und der uns vielleicht aus dem schulischen Bereich etwas berichten kann, wie es aus seiner Sicht aussieht.
Denn wir haben das uns ja ein bisschen auf die zugeschrieben, dass wir ein bisschen mehr über Linux machen wollen und dass Linux im Grunde genommen in die Schulen hineinkommen soll, damit die jungen Leute anfangen können mit einem anderen Betriebssystem als dieses Microsoft, das sie noch früh genug irgendwo anders finden, mehr lernen können. Und wir haben jetzt Uwe Grünberg aus Leipzig am Telefon. Er ist Lehrer und er ist privat zumindest sehr für Linux. Und in der Schule, wie sieht's denn da aus?
Ja, in den Schulen ist es relativ gering vertreten, Linux. Ist aber, denke ich mal, auch für die Schüler eine etwas angenehme Erfahrung, um auch mal Unterschiede kennenzulernen.
Ja, wie ist das? Wie reagieren denn die Schüler, die vielleicht das erste Mal vor einem Rechner sitzen, auf dem Linux läuft und vielleicht bisher nur Microsoft Windows gekannt haben?
Ja, erstmal kurz erstaunt, aber im Regelfall, wenn sie sich dann eingearbeitet haben und festgestellt haben, es ist ja doch nichts anderes. Ich kann per Drag and Drop arbeiten mit Maus und die Programme nennen sich etwas anders, aber die Bedienung ist letztendlich identisch.
Fangen die dann irgendwie auch an, den Computer anders zu begreifen, dass sie da irgendwas programmieren wollen dann danach?
Zumindest ist erstmal auch das Thema der Lizenzen. Open Source wird überhaupt erstmal besprochen. Vorher würde das ja eher, sag ich mal, nur die Lizenzierung von Microsoft und die wird auch nicht so richtig als bekannt vorausgesetzt. Man nimmt da mehr die privaten Interessen wahr und sagt sich, ja gut, Lizenzierung, das muss vielleicht nicht so ernst genommen werden. Ja,
das Bewusstsein ist bei den Schülern dann noch gar nicht richtig da dafür.
Das ist sehr individuell und auch nur privat geprägt. Aber wenn ich natürlich in der Bildung das rüberbringe, Lizenzierung, sowohl Open Source als auch die proprietäre Software, dann muss ich natürlich davon ausgehen, wie es denn in der Firma zum Beispiel angewendet wird. Ich kann natürlich nicht predigen, was man denn alles so verbotenerweise machen darf.
Ja, wie sieht's denn jetzt aus, wenn, wo die Schüler nachher hinwandern? Stellen die Forderungen an die Schule? Also bitte bildet in Microsoft aus. Macht es der Lehrplan? Steht da drin, was ihr machen müsst?
Ja, also im Lehrplan selber, in Sachsen zumindest, steht im Prinzip nicht drin festgelegt, welches System man nimmt. Die Forderungen seitens der, sag ich mal, folgenden Einrichtungen sind recht unterschiedlich individuell. Was die Universitäten betrifft, die erfordern eigentlich mehr ein Verständnis für den Rechner und weniger die Fähigkeit, dass die Schüler das bedienen können. Das sieht in der Berufsausbildung dann schon wieder streckenweise anders aus. Da verlangen die Firmen dann schon fast produktbezogene Kenntnisse von den einzelnen Lehrlingen.
Also die wollen Windows haben?
Die wollen dann, dass die Schüler KHK zum Beispiel bedienen können oder eben vergleichbare Produkte. Und die sagen auch dann, ja, wir haben in den Firmen meistens Windows und dann erwarten wir, dass die Schüler das auch kennen.
Woran liegt denn das, dass die Firmen im Grunde genommen für ein teures Produkt wie Windows die Türen aufmachen und auch noch die Anwendungsprogramme teuer bezahlen und Upgrades dafür nehmen und wenn eine neue Version kommt, auch auf die neue Version umstellen? Es kostet alles Geld. Und auch die Wartung und die Anfälligkeit gegenüber Viren und anderen Attacken ist höher als bei Linux. Und dennoch nehmen die Firmen das. Woran liegt das?
Ja, ich nehme an, dass also zumindest die Firmen, die bei Windows bleiben wollen, damit noch irgendwo halbwegs zufrieden sind. Oder anders formuliert, die Unzufriedenheit ist nicht groß genug, sich nach Alternativen umzuschauen. Aber Alternativen, wir finden es ja in München beispielsweise, dort die Stadtverwaltung, die ist umgestiegen auf Linux. Teilweise im Bundestag auch schon, wo dort eher die Server, weniger die Desktops-Rechner. Und die größte Autovermietung beispielsweise, Sixt, die arbeitet natürlich auch unter Linux. Also es gibt Firmen, die unter Linux arbeiten.
Ist da ein Trend erkennbar, dass das vielleicht auch, wenn das Geld weniger geworden ist in den letzten Jahren, mehr zu Open Source hingeht?
Trend, ja. Es ist zumindest Linux auf dem Desktop immer mehr, sag ich mal, hausfähig geworden. Aber ich will auch nicht unbedingt sagen, dass das immer und einzig und allein dasjenige Mittel ist, was wir bevorzugen sollten. Bei Schülern bin ich eigentlich davon mehr überzeugt, die sollten Unterschiede kennenlernen. Linux, Windows, Apple Macintosh, so wo das möglich ist, damit sie selber sich dann entsprechend auch entscheiden können.
Es gibt ein Schulen-Linux, kennen Sie das?
Ja, da
School, oder wie das heißt?
School-Linux.
Ja, da gibt's auch ein Knoppix, Edu-Knoppix, also da gibt's sehr viele verschiedene Varianten, die durchaus geeignet sind, auch nicht nur in Gymnasien und Berufsschulen, sondern auch in Mittelschulen oder sogar noch kleineren Einrichtungen, dort, sage ich mal, ohne Installation, wie Knoppix eben ist, dort Live-System einfach mal auszuprobieren.
Ja, also ich habe ja gelernt von Ihnen im kurzen Vorgespräch, dass es Kabinette gibt in Leipzig und ein Kabinett, das sind 16 Schüler, die zusammensitzen, und von den 4 Kabinetten, die Sie haben, ist ein Kabinett Linux.
Ist das so? Ja, das ist so.
Und ist das immer voll besetzt oder fehlt es da ein bisschen mehr?
Unsere Schüler, sage ich mal, wir sind so viele Schüler, dass wir letztendlich alle Kabinette auch voll ausgelastet haben. Mhm. Das ist also, ja, wird verteilt durch die Schulleitung, entsprechend Stundenplan, und da ist eigentlich immer voller Betrieb.
Ja, vielen Dank für das Gespräch, und wir wünschen Ihnen, dass Sie in Leipzig vielleicht demnächst 2 Kabinette haben mit Linux.
Und ja, dann oder noch mehr. Nein, ich finde das gut, dass es engagierte Lehrer gibt, die tatsächlich sich die Mühe machen und auch mehrere Betriebssysteme unterrichten. Uwe Grünenberger, herzlichen Dank und schöne Grüße nach Leipzig.
Ich bedanke mich auch und schöne Grüße nach drüben. Tschüssi.
Tschüss. Skype steht im Verdacht, seine User ausspioniert zu haben. Eine Hackerin namens Maria behauptet in ihrem Weblog, Skype würde die BIOS-Daten der User speichern. Was mit den Daten passiert, ist noch unbekannt. Man weiß noch nicht, was sie eigentlich damit wollen. Die Skype-Community zeigt sich empört darüber, und klar, muss ich ja auch so sagen. Und man ist jetzt schon nicht ganz sicher, dass die Gespräche über Skype nicht abgehört oder persönliche Daten geklaut werden können.
Aber was wollen die mit der BIOS-Nummer? Also kann man die Gerätenummer zum Beispiel auslesen, die einmalige?
Die Seriennummer des Gerätes und eventuell mehr. Also aufgefallen ist es eigentlich, dass beim Booten Fehler kamen, weil ein Programm gefehlt hat. Und Skype installiert also auf den Rechnern Programme, die sich direkt, nachdem das BIOS die Kontrolle an das Betriebssystem abgibt, reinhängt und dann erstmal Daten an Skype überträgt. Ich meine, was jetzt damit gemacht wird, weiß ich nicht, da habe ich keine Vorstellung davon, aber nur überhaupt, dass sie die Frechheit haben, auf meinem Rechner etwas zu installieren und dann Daten von meinem Rechner irgendwo hin zu übertragen, das ist ja schon die Härte überhaupt.
Was ist denn mit dem Bundestrojaner? Der will ja auch was übertragen.
Ja, jetzt sagen wir mal so, der Bundestrojaner, ich finde den ja nun wirklich zum Übergeben, hätte ich fast gesagt. Aber das ist ja noch eine Idee. Und das ist ja auch staatlich, wenn das auch genauso schlimm für mich ist oder noch schlimmer. Aber hier ist es eine private Firma, die das macht. So, und das finde ich also ziemlich heftig. Das ist übrigens, dass sowas gemacht wird, ist übrigens von Skype bestätigt worden.
Wie das denn? In einer schriftlichen Meldung?
Der Vizepräsident, dieser Stefan Öberg, der hat das im Rahmen einer Sicherheitsoffensive berichtet, dass so etwas gemacht wird. Also, man sollte, glaube ich, vorsichtig sein. Diese Version bis da, wo es auf jeden Fall gemacht wurde, das war die 3.0.0.216. Beziehungsweise ab der würden die BIOS-Daten nicht mehr ausgelesen, hat er gesagt. Aber man sollte vorsichtig sein und sollte mal gucken, ob da nicht irgendwo Programme installiert sind, die nicht nur diese BIOS-Daten auslesen und übertragen, sondern eventuell noch mehr Daten übertragen. Denn wenn ich in die BIOS hinein kann, das ist nicht ganz trivial, dann kann ich auch auf die Festplatte zugreifen und kann dort Daten holen.
Kann ich alles. Dann kann ich eigentlich alles machen.
Volksmund sagt, wer einmal lügt, den traut man nicht. Und wenn er doch die Wahrheit spricht, also ich denke schon, man müsste hier ein bisschen vorsichtig sein.
So, ich habe mir hier was herausgeholt. Und zwar bin ich am Überlegen, ob ich tatsächlich das Angebot annehmen soll. Der Einführungspreis, ein Stück ist 11,90 €.
Das ist ja toll.
Und zwei Stück nur 19,90. Versandkosten 4,50 Euro.
Da kannst du nicht richtig essen gehen.
So, dafür. Und bevor ich dir sage, um was es sich da handelt, vielleicht hilfst du mir ja dabei, wie wertvoll das dann für mich und für mein Handy ist, möchte ich nur kurz sagen, es gab schon mal so komische Angebote damals. Gab es so Gummidinger unterm Auto, die sollten die Ladung abführen.
Die staatliche Aufladung. Ja, das haben die auch gemacht.
Ja, gut, okay. Die Frage ist, ob man es braucht.
Wenn du oft genug einen geschossen gekriegt hast, wenn dein Auto angefasst hast, dann hast du gesagt, ich mach das. Aber das meiste war natürlich Schau.
Okay, und dann gab es auch so in der Zeit, als der Fernseher noch schwarz-weiß war, gab es auch so Farbfolien.
Die waren toll.
Die man vorne aufkleben konnte.
Oben war alles blau.
Der Himmel in der Mitte war grün und dann blau.
Unten war grün, oben war blau.
Und in der Mitte rot. Rot für die Gesichter.
So bräunlich-rot, ja.
Ja, für die Gesichter.
Das sah dann bei den Tagesschau-Sprechern so gut aus.
Ja, das gab's nun mal. Und dann gab's auch, irgendwie kann ich mich entsinnen, das weiß keiner mehr, für die Autos gab's vorne auf der Haube drauf so ein Ablenkding, was die Fliegen nach links und nach rechts jagen sollte, damit die nicht auf der Scheibe da niedergehen. Das hatten wir auf unserem Auto drauf, hat aber nie funktioniert. Was ist aber jetzt mit dem Ding, was ich da eben da gefunden habe? Der Nokia Boom Headset und hier, das sind Anzeigen hier, die ich hier sehe auf Bildern, da soll man sich eine kleine Antenne auf die Rückseite des Handys aufkleben und soll dann einen dreifachen Empfang oder sowas haben. Wäre doch was, dann könnte ich vielleicht irgendwo im Keller, wo ich kein Handy empfange, aber dennoch telefonieren.
Also fangen wir mal ganz unten an. Was ist eine Antenne?
Was ist das?
So, also nimm mal eine Taschenlampe mit einer alten Glühlampe oben drin, also keine Leuchtdiode oder sowas, und mach diesen Reflektor da oben ab. Dann strahlt das Ding in alle Richtungen.
Ja.
So, und die umgekehrte Funktion der Antenne ist der Reflektor. Wenn du den Spiegel da drauf schiebst, wird das Licht gebündelt und in eine Richtung abgestrahlt.
Ja.
Jetzt ist es heller in diese eine Richtung, in der anderen Richtung dunkler. Also eine Antenne macht nichts anderes als Strahlung beim Senden, wie bei der Taschenlampe, und beim Empfangen zu bündeln.
Mhm.
So, wenn ich also eine Antenne einsetze, dann ist klar, habe ich einen Gewinn, die verstärkt nicht, sondern nur, weil sie eben den Bereich, wo man hinstrahlt, verkleinert, habe ich einen Gewinn. Wenn ich aber jetzt eine Folie irgendwo draufklebe, dann, wenn es funktionieren würde, sagen wir mal so, dann würde ich ja eine Richtwirkung haben, wenn ich Gewinn haben wollte. Das heißt, du musst dann steif stehen bleiben, darfst dann nicht mehr zur Seite drehen, denn dann wärst du ja aus dem Fokus raus und dann wärst du plötzlich schlechter.
Ja, kann man doch machen.
Ja klar, natürlich. Du musst dann immer erstmal sehen, wie die Feldstärke am größten ist.
Und dann dreht sich einmal, wenn man anfängt zu telefonieren, dreht man sich einmal um 360 Grad, findet genau die Stelle heraus, wo der Empfang am besten ist und bleibt dann stehen.
Und dafür 11,95 Euro ist günstig, ja? Finde ich auch.
Ich kaufe mir ja gleich zwei.
Ach so.
Ist ja noch günstiger, kostet ja nur 19,90.
Ah ja. Also alle diese Quatsch, der da angeboten wird mit aufklebbaren Antennen, die überhaupt keine elektrische Verbindung zu dem Telefon haben, muss man doch ganz klar sagen. Das Antennensignal muss ja eigentlich da reingeführt werden. Das ist Humbug. Das ist einfach Esoterik, das ist Geldmacherei, das ist einfach Schweinerei.
Und da wollte ich eigentlich hin, nur ich brauche es selbst nicht auszudrücken. Das macht mein Mann hier im Studio. Vielen Dank.
Ja, und für diesen Tipp kannst du mir nachher ein Bier ausgeben. Ich habe eine ähnliche Geschichte. Ich habe mein Telefon umgemeldet und plötzlich stand ich im Telefonbuch.
Ach, diese Geschichte,
da,
wo du nachher noch irgendwo noch gezeigt wurdest, wo du wohnst.
Ja,
du
genau,
hast es auch großartig getönt, das willst du zur Anzeige bringen.
Habe ich ja auch gemacht.
Und also das ist aber aus, du sitzt ja immer noch hier, bist noch nicht verhaftet.
Ich habe, jetzt hör doch mal auf, mein lieber Mensch. Freund, du willst mich loswerden, was? Ich habe der Deutschen Telekom geschrieben, Herrn Kai-Uwe Ricke, der war damals noch der Chef, der ist ja mittlerweile weg, also nachdem ich hier geschrieben habe, Verstoß gegen mein Recht auf informationelle Selbstbestimmung.
Ach, deshalb ist der Obermann dran gekommen.
Ja, natürlich, was denkst du denn? Da habe ich dann lange nichts gehört. Clicktel, auch so eine Firma, die, naja, ich möchte nicht sagen Schmarotzer, aber die davon lebt, dass sie von der Telekom regelmäßig Daten bekommt.
Gegen Geld.
Irgendwo gegen Geld, natürlich.
Ja.
Und die Telekom ist auch verpflichtet, denen die Daten.
Willst du noch mal ganz kurz erklären, was da eigentlich vorgefallen ist?
Ich bin im Telefonbuch eingetragen gewesen, obwohl ich nicht eingetragen sein wollte. Ganz klar.
Und daraufhin hast du gesagt, wie ist das gekommen? Und hast nachgefragt?
Ja, die haben mir gesagt, wüssten sie nicht, könnten sie nicht sagen.
Und hast gesagt, raus mit mir?
Ja, ganz genau.
So, und dann kamst du irgendwie auch raus, aber bei Clicktel wurde gezeigt, wo du wohnst anschließend.
Trotz, dass ich nicht mehr drin war. Wenn man nach mir gesucht hat, wurde einfach gesagt, hör mal, da ist kein Eintrag da, ja, aber man konnte auf die Karte klicken und da war noch ein Kreis um mein Haus, wo ich wohnte.
Wahnsinn.
So, und ich habe dann Strafantrag gestellt, das ist ganz klar. Weil die Telekom
gegen Telekom.
Ja. Weil die haben das innerhalb von 2 Wochen nicht geschafft, mich da rauszunehmen. Und ich habe Schreiben bekommen, ich habe ja Clickville angeschrieben. Die haben mir gesagt, die sind ja überhaupt nicht schuld. Sie bekommen die Daten übertragen von der Deutschen Telekom. Und wenn da falsche Daten dabei sind, können sie absolut nichts dafür. Finde ich toll. Wenn du irgendwo auf dem Wochenmarkt Äpfel kaufst oder sowas, verkaufst sie an Leute und die sterben da dran, musst du auch sagen, kann ich absolut nicht dafür.
Ja, genau.
Das ist oder wenn von meinem Großhändler. Ein Autohändler, der dir ein Auto verkauft, was
ohne Bremsen.
Also, ja, also man kann es sich einfach machen, Herr Polenske, aber es ist nun mal so. So, und die Telekom selbst, die hat mir dann, nachdem ich verlangt habe, dass man dann das herausnimmt, hat es herausgenommen. Eine Woche später war ich wieder in den Verzeichnissen
echt?
Drin.
Echt?
Ja. Und dann haben sie mir
geschrieben. Warum? Weil es ein neues Verzeichnis gab, oder was?
Nein, es war ein Fehler. Sie hatten ein Problem mit der Technik. Und damit konnten sie nicht umgehen. Und es tut ihnen fürchterlich leid, dass das so lange gedauert hat.
Kannst du doch nichts sagen, wenn die ein Problem hatten.
Naja, auf jeden Fall habe ich dann Strafantrag gestellt.
Schon wieder?
Ja, zum zweiten Mal. Und ich habe dann Schreiben bekommen, einmal von der Staatsanwaltschaft in Essen. Und die teilt mir, die Sach- und Rechtslage entspricht der Auffassung, die die Firma Clicktel in ihrem an sie gerichteten Schreiben zum Ausdruck gebracht hat. Ein Verstoß gegen den in Betracht kommenden § 33 Datenschutzgesetz NRW scheidet bereits deshalb aus, weil die Firma Clicktel nach ihrer erstmaligen Aufforderung die beanstandeten Daten gelöscht hat.
Hat sie doch nicht.
Klickt halt schon. Aber ja. Jetzt stell dir doch bitte mal Folgendes vor. Ich fahre, überhole im Überholverbot und da kommt ein Polizist und droht mir mit dem Finger und da halte ich an und ganz klar und da sage ich dem, du, ich überhole ja gar nicht mehr. Das war ja auch gar nicht absichtlich. Der Vorgang ist ja beendet. Ob der mir dann kein Knöllchen gibt? Was ist das für ein Staat, der seine Bürger so hängen lässt? Genau das Gleiche habe ich von der Staatsanwaltschaft Koblenz bekommen, wegen der Sache mit der Telekom. Auch die schreiben mir, dass sie verpflichtet sind, die Telekom und die Daten bereitzuhalten und so weiter. Und es ist nicht erkennbar, wegen der möglicherweise vorliegenden Ordnungswidrigkeiten werden die Akten der zuständigen Verwaltungsbehörde vorgelegt. Es ist nicht erkennbar, dass
also es eingestellt. Hat.
Ja.
Noch eins kommt.
Ja, von der Bundesnetzagentur. Die Bundesnetzagentur stellt sich auf den gleichen Standpunkt und steht hier, nach meiner Erkenntnis liegen ihre Auskunftsdaten sowohl bei der DTAG als auch bei der Firma Clicktel nicht mehr vor. Und dann kommen noch viele Erklärungen und so weiter. Und
Schlusssatz?
Sofern sie mitgeteilt haben, von der DTAG Schadenersatz zu verlangen zu wollen, so ist dieses Begehren auf Zivilrechtswege zu verfolgen. Das heißt, Firmen, Privatfirmen können mit deinen Daten machen, was sie wollen. Der Staat, die Staatsanwaltschaft, die Bundesnetzagentur sagen, naja, das ist ja gewesen, es ist ja vorbei und jetzt machen wir nichts mehr.
Aber unser Herr Schaar, der weiß da auch davon, also unser
Bundesdatenschützer. Nachdem das jetzt abgeschlossen ist, werde ich ihm die Daten zur Verfügung stellen und dann werden wir mal sehen, was da geschieht.
Ja, also solltest du froh sein, dass du vielleicht doch wieder drin stehst.
Nein, ich stehe ja nicht drin, ich will ja auch nicht drin stehen. Gut, nur dass wir mal darüber gesprochen haben. Es kamen viele Mails, die gebeten haben, doch mal zu berichten darüber, was eigentlich daraus geworden ist. Geworden ist daraus, der Staat schützt meine Daten nicht. Der Staat unterstützt mich nicht, wenn meine Daten widerrechtlich gebraucht werden. Und der Staat sagt, wenn das denn nun zu Ende ist und beseitigt ist, da können wir nun nichts mehr dran machen, die Sache ist erledigt. Allein diese Geschichte, wenn du als normaler Bürger irgendetwas machst, was gegen Gesetze geht, dann kannst du hinterher nicht sagen, ich mache es ja nicht mehr, das war ja irrtümlich. Du wirst dennoch dafür bestraft. Im umgekehrten Falle, wenn der Staat in der Pflicht steht, die Bürger zu schützen, dann nicht. Die Umkehrung davon aber, die Bürger auszuspionieren, das ist eine ganz, ganz andere Sache. Da scheint der Staat vollkommen anders zu denken. Aber ich bin froh, dass wir in einem demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat leben. Es hat sehr viele Vorteile, aber wir haben viel zu tun, um da einen guten Staat daraus zu machen.
Und wir sollten auch immer weiter bohren und bohren und bohren, denn von selbst regelt sich nichts. Das wissen wir auf jeden Fall. Ja. Wir sollten alle zusammenhalten und etwas dagegen tun, wenn wir da so richtig schön verarscht werden. Und das war's für heute. Jetzt gehen bei mir 2 Daumen hoch dafür. Büb.
Büb? Ja, büb, musst du dann sagen.
Und hip, hip, hurra.
Ach, schon wieder was Neues. Ich muss so viel lernen hier.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.
Dieser Computer Club 2 wurde Ihnen von G-Data präsentiert. Das Softwarehaus aus Bochum ist auf Security spezialisiert und in diesem Bereich einer der größten Anbieter. Mit Internet Security Total Care hat das Unternehmen eine neue All-in-One-Lösung entwickelt, die PCs vor allen Gefahren aus dem Internet wirkungsvoll schützt und gleichzeitig wertvolle Daten automatisch sichert. Im Handel erhältlich für Vista, XP und 2000 als Einzel- und Dreierlizenz.